Deutschlandfunk Kultur Literatur.
Herzlich willkommen, lieber Dirk Becker.
Vielen Dank, René Aguilar.
Wir wollen sprechen eine Stunde lang über die Digitalisierung der Gesellschaft und meine erste Frage ist eine eher alltägliche. Dirk Becker, gab es heute irgendetwas, was an Ihrem Tag Ihnen digital vorkam? Sind Sie über irgendwas gestolpert oder so, wo Sie sagen würden, ja, das war was Digitales und wenn es nur das Smartphone war?
Ich muss gestehen, bewusst nicht. Ich habe zwar digitale Apparate verwendet, ich habe also auf dem Computer geschrieben, ich habe ge-E-Mailt, ich habe auch einen Tweet, glaube ich, abgesetzt, aber das sind ja eher analoge Tätigkeiten an digitalen Apparaten. Also wenn das Digitale mir begegnet wäre, dann so den Begriff des Digitalen würde ich vertreten wollen, dann müsste ich mir ja protokolliert vorgekommen sein. Ich bin natürlich jemand, der registriert, was er tut und was ihm geschieht. Das Digitale lebt aber wesentlich davon, dass man registriert wird von den Netzen, in denen man sich bewegt. Ja, sei es, dass der Tweet mitgezählt wird, sei es, dass E-Mails von meinen Sekretariaten mitgezählt werden, die ich bereit bin, dort in die Büros zu schicken. Diese Form der Verarbeitung von analogen Aktivitäten in Frequenzen, die irgendetwas aussagen über, vorsichtig gesagt, Bereitschaften, Intensitäten, Aufmerksamkeiten. Das würde ich als Begegnung mit dem Digitalen beschreiben.
Von diesen Benutzeroberflächen sind auch Sie umgeben, so wie wir alle. Also Sie, vermute ich jetzt mal, besitzen ein Smartphone. Sie haben gerade gesagt, Sie haben einen Tweet abgesetzt. Das heißt, Sie sind angemeldet bei Twitter und kommunizieren auch da. Vielleicht haben Sie auch Waschmaschinen, wo Sie digitale Benutzeroberflächen haben.
Ja, all das haben wir. Ich glaube, die Waschmaschine ist noch ziemlich analog, aber hat ein digitales Bedienfeld.
Genau, die Trommel zumindest.
Ja, aber Sie haben natürlich vollkommen recht. Also selbst das analoge Absetzen von Kommunikationsbeiträgen in digitalen Apparaten hat etwas mit der Digitalisierung zu tun, weil, und das wäre jetzt eine zweite Definition, das Digitale ja schließlich darin besteht, dass wir uns alle nicht nur in unseren physischen und sozialen, sondern auch in technischen Netzwerken bewegen, in technisch vermittelten Netzwerken bewegen. Und was mir schon sehr früh aufgefallen ist, und das war auch ein Grund dafür, warum ich überhaupt angefangen habe, Twitter zu benutzen und eine gewisse Zeit lang auch Facebook zu benutzen. Als Soziologe muss ich unbedingt ein Gefühl dafür gewinnen, was das heißt, nicht nur im Analogen, sondern auch im Digitalen unterwegs sein zu können. Ja, weil ja nicht nur der Volksmund, sondern auch sehr präzise wissenschaftliche Beobachtungen darauf abstellen, dass der Grad der Nervosität der Bewegung in Netzwerken, die Tempi, die man in den Tag legen muss, Stichwort Beschleunigung, die Schnelligkeit, mit der man von einem Aspekt zum nächsten hüpfen, switchen können muss, in den digitalen Apparaten jetzt umgeben, eine ganz andere Dimension annehmen, als das im Fall des Buches oder auch der Zeitung oder auch im Radio der Fall ist. Und mein Gefühl war, wenn du etwas von dem Einfluss der Digitalisierung auf die gegenwärtige Gesellschaft begreifen willst, musst du an deinem eigenen Leib, an deinem eigenen Bewusstsein, an deinem eigenen Gehirn quasi, so wenig wir davon mitbekommen, ausprobieren, was es mit dir macht.
Das verstehe ich. Also, dass Sie als Soziologe, das heißt als Beobachter von Gesellschaft, übersetze ich es mal ganz schlicht, dass Sie als solcher teilhaben wollen an solch einem sozialen Netzwerk, digitalen sozialen Netzwerk, das verstehe ich ganz gut. Aber inwiefern ist das denn dann digital? Also nur noch einmal die Frage, was ist denn dann digital? Also Netzwerke können digital sein, aber auch irgendwas, was verborgen ist hinter Benutzeroberflächen. Was war das jetzt nochmal? Mitschriften von?
Von Posts. Wenn die Tweets, die ich absetze oder die Reaktionen, die ich erhalte, auf ihre Frequenz hin beobachtet werden und von irgendjemandem protokolliert werden. Der springende Punkt ist wirklich das Digitale. Erst dann beginnt, wenn analoge Daten in quantifizierte, eben diskret digitalisierte Daten umgesetzt werden. Und das tun wir nicht selbst als Menschen.
Das tun Maschinen.
Das tun Maschinen. Ne? Das tun Algorithmen, das tut die Software. Das tun Protokolle, die hinter der Software beispielsweise auf einer Plattform etabliert sind. Und dieses Mitrechnen, dieses Auswerten und vor allem dann das Auswerten im Hinblick auf mögliche Werbeeinspielungen oder mögliche Empfehlungen Amazon, ja, betreiben. Das ist das Digitale. Ja. Wir bekommen die Effekte mit, wir füttern es mit unseren Inputs. Wir sind aber selber nicht digital. Das wollte ich damit gesagt haben. Es wird gerechnet, es wird beobachtet, es wird protokolliert, es wird registriert, es wird ausgewertet und all das in quantifizierenden Sequenzen. Das beste Beispiel ist all das, was das sogenannte Quantified Self, also das Quantifizierte, identifizierte Selbst ausmacht, die Beobachtung, dass wir als Sportler oder wir als alltäglich uns in unserem Leben bewegende Menschen bereit sind, mit bestimmten elektronischen Uhren um den Arm gebunden, unsere Schritte zählen zu lassen, unsere Herzfrequenz aufzunehmen, unseren Puls zu messen, unsere Hautspannung messen zu lassen und so weiter. Und mit großem Spaß, das ist ja die entscheidende Pointe daran, mit großem Spaß abends auslesen, was wir geschafft oder was wir nicht geschafft haben. Und mit noch größerem Spaß.
Großer Befriedigung.
Großer Befriedigung. Und mit noch größerer Befriedigung uns dafür loben lassen von der Maschine, dass wir irgendwelche Schwellenwerte, die wir letzte Woche noch nicht bewältigt hatten, diese Woche bewältigt haben.
Oder
also
alles,
drei Schritte mehr gemacht haben.
Oder alles umgekehrt. Also großer Unzufriedenheit und einem Über-Ich, das nicht zufrieden ist mit meinem eigenen
Ganz genau.
Ansporn.
Das gehört natürlich dazu. Wenn ich gelobt werde, dann will ich gleichzeitig, These von Gilles Deleuze, ja, dem großen französischen Philosophen, werde ich gleichzeitig getadelt für meine bisherigen Zustände. Also ich war schlechter, ich werde besser. Ja, ich kann aber nur besser werden, weil ich schlechter gewesen bin. Und das ist die doppelte Botschaft, ja, die doppelten Sinnrichtungen, von denen Deleuze gesprochen hat, die in all diesen Quantifizierungen, aber auch in jeder Form von Lob enthalten ist.
Mit ein bisschen Glück kommen wir auf Deleuze nochmal zu sprechen. Ja. Also das würde mir jedenfalls großen Spaß machen. Wir schieben den jetzt trotzdem nochmal beiseite. Denn eigentlich möchte ich jetzt hier immer noch zum Einstieg des Gesprächs ein bisschen besser verstehen, wie Sie auf Digitalisierung gucken. Digitalisierung der Gesellschaft, das ist ja erstmal zwei Wortungetüme, Digitalisierung und Gesellschaft. Es klingt nach langweiligen Konferenzsälen, auf denen irgendwelche Unternehmen anfangen nachzudenken. Und zugleich ist das, was damit gemeint ist, aber etwas, was buchstäblich uns alle prägt, kann man, glaube ich, gar nicht anders sagen. Und das neue Buch, das Sie geschrieben haben, kreist um diesen Themenkomplex Digitalisierung der Gesellschaft und hat es aber geschafft, oder Sie haben es geschafft, einen wunderschönen Titel sich dafür auszudenken, 4.0 oder die Lücke, die der Rechner lässt.
Ja.
4.0 bezieht sich auf die These, dass es vier Medienepochen gibt in der Menschheitsgeschichte.
Ist das ja, jetzt kommen wir zu meinem nicht nur persönlichen und privaten, sondern soziologischen Interesse an Digitalisierung.
Genau, und wir wollen wissen, wie Sie auf Digitalisierung gucken.
Und da ist der springende Punkt der, dass Digitalisierung, das heißt die Verwendung von elektronischen Apparaten aller Art, für mich von derselben tiefgreifenden Bedeutung für gesellschaftliche Strukturen, auch die gesellschaftliche Kultur ist, wie zuvor die Einführung des Buchdrucks, davor die Einführung der Schrift und davor die Einführung der Sprache. Das heißt, wir reden im Anschluss an Marshall McLuhan und einige andere, auch Friedrich Kittler, wir reden von vier Medienepochen der Menschheitsgeschichte.
Die jeweils unfassbar lang waren.
Die jeweils, also uns immer kürzer werden. Die Sprache ist vor circa, man weiß es nicht genau, man kann es nur so am Entstehen von großen Schädeln beziehungsweise Gaumenstrukturen abschätzen, so 30.000, 40.000 Jahre vor Christus auf die Erde hinuntergekommen. Es gibt ja diesen schönen Satz von William Burroughs, Language is a virus coming from outer space. Sprache ist ein Virus, der uns aus dem All ereilt hat, weil es so grundstürzend war, nicht nur von Angesicht zu Angesicht körperlich mit anderen, mit dem Gegenüber zu tun zu haben, sondern plötzlich Worte zu hören, von denen man nie genau weiß, worauf sie sich beziehen. Ich nenne das Referenzproblem der Sprache. So grundstürzend war, dass darauf die Urhorden, wenn ich so sagen darf, sich in Stammesgesellschaften organisieren mussten, die wesentliche Aufgabe hatten, dieses Problem und seine eigene Lösung des Problems, nicht die Sprache überhaupt erst in Formen zu bringen. Damit nicht jeder zu jedem Zeit gegenüber jedem sagt, was ihm so in den Sinn kommt, musste das ja kontrolliert werden.
Also 1.0, circa 30.000, 40.000 Jahre her, die Sprache, genau. Mündlichkeit, Oralität.
Genau, Oralität. Dann haben wir vor circa 8.000 Jahren das Auftauchen der Schrift.
2.0.
Wesentlich dann vor allem so vor circa 5.000 Jahren, 4.000 Jahren die alphabetische Schrift. Ja, die Voraussetzung dafür, dass die mündlich fließende, an unseren Ohren vorbeifließende Sprache feststeht, angeschaut werden kann. Der Begriff der Analyse, ja, des zergliedernden Anschauens, kommt daher bei den alten Griechen. Und die Gesellschaft explodiert im Zeithorizonte. Ja, weil zu schreiben heißt, lesen zu können, was man gestern aufgeschrieben hat. Aufzuschreiben, was man morgen lesen muss, sodass plötzlich Begriffe wie Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft überhaupt nötig wurden. Es gab wieder eine neue gesellschaftliche Struktur, die sogenannte stratifizierte, also in sozialen Schichten organisierte antike Hochkultur, die diese Herausforderung des neuen, mit Luhmann formuliert, des neuen Überschusssinnes, mehr Zeichen, mehr Symbole, als je aktuell verarbeitet werden können, zu bannen hatte.
Stratifiziert heißt geschichtet, also übereinander und so. Und das gab es vorher nicht, bevor es keine Schrift gab?
Das gab es nicht in diesem Ausmaß der Unterscheidung von Adel und Volk zum Beispiel. Es gab natürlich Häuptlinge, es gab Hierarchien, es gab auch Paläste. Es gab auch Reiche, in denen eine starke Stratifikation ja zumindest sich andeutete.
Schichtung.
Schichtung, ne? Also eine stabile Ordnung von Schichten in der Gesellschaft, die wesentlich darüber funktioniert, dass man in diese Schichten hineingeboren wird und sie nie verlassen kann. Das ist ja das sozusagen Dramatische an der sozialen Schichtung, dass man qua Geburt definiert wird. Und das ist das, was die moderne Gesellschaft dann gesprengt hat und indem sie den Begriff des Individuums erfunden hat, das gleichsam quer durch die Schichten, die es immer noch gibt, aber nicht mehr mit dieser Bedeutung seinen Weg finden kann. Dann kommt 3.0.
3.0.
Ja, das ist im Grunde genommen die spannendste Beobachtung, die wir gegenwärtig machen.
Noch eine Zwischenfrage. Sie sagen ja immer 1.0, 2.0 und dann wieder 4.0. Das heißt, wie Sie auch ja schreiben, dass es da noch Zwischenschritte gibt. Und bei 2.0 Schriftlichkeit, kurze Rückfrage, da ist es auch möglich, dass damit gemeint sind Bildzeichen, Hieroglyphen oder ähnliches. Das ist auch Schriftlichkeit, oder? Also man hätte so 2.0 Bildzeichen, 2.1 alphabetisierte Schrift oder so.
Man könnte das so differenzieren. Bei mir ist es offen gestanden eher ironisch gemeint oder, wenn man so will, skeptisch gegenüber meiner eigenen These. Ja, weil 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, das ist so grob formuliert, das ist so rücksichtslos gegenüber historischen Raffinessen, dass man sozusagen schon mit der Zahl andeuten kann. Also liebe Leute, hier geht es um eine Heuristik, eine Erkenntnisform, keine Geschichtsschreibung, die irgendwelchen historischen Kriterien genügen würde.
Ich sehe die Spaß, Ironie.
Der Spaß daran ist zusätzlich, dass wir aus der Softwareindustrie ja wissen, dass die Punkt-Null-Versionen Beta-Versionen sind. Das heißt, die sind noch nicht wirklich getestet. Das funktioniert noch nicht.
Die sind in der Experimentierphase.
Genau, Experimentierphase.
Das heißt, man kann jetzt schon mal vorwegnehmen, wir sind in der Digitalisierungsphase jetzt, 4.0, aber in einer Experimentierphase,
ganz genau,
in der Beta-Version.
Ganz genau. Ja, und vielleicht wandern wir in die nächste Medienepoche hinaus, 5.0, wie immer die zustande kommt, ohne jemals 4.1, also sozusagen eine rundlaufende Digitalisierungsgesellschaft erreicht zu haben.
Das Tolle an dieser Nummerierung ist, dass sie für Ordnung sorgt, diese Ordnungszahlen. Eigentlich müssen sie noch 2.0 ausführen, wenn ich das richtig im Kopf habe.
3.0,
okay. Ja.
Also eine 3.0 ist insofern eine aufregende Geschichte, weil 3.0 mit der Einführung des Buchdrucks verantwortlich war für die Entstehung der modernen Gesellschaft.
Ja? Okay, aber wichtige Unterscheidung. Schriftlichkeit ist was anderes als Buchdruck.
Richtig.
Weil
mit dem Buchdruck werden nun die Schriften, und das sind Bücher, das sind Zeitungen, das sind Flugblätter, das sind Geldscheine, das sind Akten in Behörden, das sind auch Zeugnisse in Schulen.
Das ist die Bibel.
Die Bibel gehört auch dazu. Schönerweise hat ja Gutenberg seine erste Druckmaschine erfunden, um die Bibel massenhaft zu verbreiten. Ja, das hat man für Blasphemie gehalten, weil die Bibel gehört in die Hände von Priestern und nicht in die Hände des Volks. Und man hat gedacht, na gut, vielleicht können wir die schädlichen Folgen des Buchdrucks eindämmen, indem wir nur die Bibel verbreiten. Damit hat man festgestellt, nein, es eignet sich auch für die Verbreitung anderer Schriften. Es gibt die sogenannten Humanisten dann im 15. und 16. Jahrhundert. Das sind die Content Provider des Buchdrucks. Ja, so würde man das heute formulieren. Und der Trick daran ist, dass jetzt mit natürlich zunehmender Alphabetisierung, das hat wieder ein paar Jahrzehnte und Jahrhunderte gedauert, jeder zu jedem beliebigen Sachverhalt sich im Buchdruck informieren kann über gewünschte oder nicht gewünschte Zustände des Gartenbaus, der Demokratie, Investitionsrechnung, Schulverfassung, was auch immer. Mit dem Ergebnis, dass jeder, weil er gelesen hat und jede natürlich genauso, jeden anderen zu jedem denkbaren Zeitpunkt kritisieren kann. Die moderne Buchdruckgesellschaft ist eine Kritik, in der jeder jeden jederzeit kritisieren kann und man das sogar aushalten muss.
Warum? Weil man es nachgucken kann.
Weil die anderen gelesen haben und einfach drauf losplappern. Ja, ich meine, bei Kant gibt es diesen schönen Aufsatz, was heißt Aufklärung? Und da gibt es auch den ersten zwei Seiten dieses Erschrecken. Was machen wir, wenn diese Privaten, also diese Menschen, die in ihren Stuben sitzen und die man nicht kontrollieren kann, alle lesen, irgendwas lesen, keine Möglichkeit haben zu überprüfen, was daran wahr oder falsch ist, aber trotzdem auf den Marktplatz gehen oder sonst wohin gehen und verkünden, was sie sich nun da aufgrund des Gelesenen durch den Kopf haben gehen lassen.
Das sind also exakt diese Privaten, nach meiner schummrigen Erinnerung, die Öffentlichkeit herstellen.
Ja,
also die Privaten sind das, die das Öffentliche machen.
Genau, das ist dann die emphatische Beschreibung sozusagen der Wünschbarkeit des eigentlich unerträglichen Zustands.
Genau, ja? Aber das passt eigentlich ganz gut. Sie haben gerade gesagt, dass Gespräche von Abschweifungen liegen. Das passt eigentlich ganz gut zu einer Öffentlichkeit, die auch geprägt ist von einem Phänomen wie Twitter oder anderen sozialen Medien, wo der Witz ja auch darin besteht, dass ich alleine in meiner Kammer stehe und raushaue Sachen in die Öffentlichkeit und das möglicherweise, wie heute oft beklagt wird, mit größerer Hemmungslosigkeit als in anderen Kontexten, als im Salon etwa.
Ja, jetzt müssen wir zunächst sagen, dass die klassischer Öffentlichkeit des Bürgertums ein Kontrollmedium gewesen ist. Kant hatte sich tatsächlich in dieser Schrift, was heißt Aufklärung, vorgestellt, dass man Gelehrte, die gelesen haben, nur dann reden lassen sollte, wenn ein zweiter Gelehrter im Raum ist, damit der Zweite den Ersten kontrollieren kann. Ja? Was dann tatsächlich passiert
und kontrollierte Lektüre.
Was natürlich niemand vorhersehen konnte, war, dass die Leute, die Zeitungen lesen, von den Zeitungen selbst kritisiert werden, beziehungsweise von anderen Leuten kritisiert werden, die auch Zeitungen gelesen haben. Das ist ein Prozess, der im Verhältnis zu dem, was wir heute erleben, Zeit braucht. Mindestens einen ganzen Tag, ja, bis sozusagen jeder seine Zeitung gelesen hat und jeder damit in Kneipen oder in Salons oder sonst wo in Cafés hervortritt. Ergebnis ist aber, dass das, was in den Zeitungen steht und das, was in den Büchern gedruckt wird, auf hochgradige Weise von Autoritäten, dem Redakteur, dem Autor etc. kontrolliert werden konnte. Es war vieles möglich, aber nicht alles. Die Situation, in der wir heute sind, ist, dass, wie man ja oft auch gar nicht mehr kolportierend sagt, der Stammtisch in die allgemeine Öffentlichkeit verlängert wird und man unkontrolliert jeden x-beliebigen Kommentar, der irgendjemand irgendwo durch den Kopf geht, als Posting auf den Plattformen dieser Welt wiederfindet. Das ist eine andere Situation, weil es die Autoritäten, die akzeptierten Meinungen, die Kanäle, in denen gebündelt werden kann, was gebündelt werden muss, nicht mehr gibt. Ich würde die Unterscheidung privat-öffentlich, die ich für wichtig halte, trotzdem nicht übertreiben. Ja, weil sobald man es mit irgendeinem Medium, Sprache, Schrift, Buchdruck, Elektronik zu tun hat, hat man es immer schon mit öffentlichen Effekten zu tun und mit der großen Schwierigkeit, sich überhaupt aus der Wirksamkeit in der Öffentlichkeit, das beginnt ja in der Straße, das beginnt ja quasi am eigenen Abendbrottisch, zurückzuziehen in irgendetwas, was wir dann private Kammer nennen, um vorzubereiten, wie wir in dieser Öffentlichkeit wirken. Also wenn jemand sich überlegt, was er sagt im nächsten Moment, ist er bereits privat und öffentlich zugleich unterwegs.
Und tatsächlich ist ja für diese Epoche des Buchdrucks auch charakterisierend, dass man etwas Haltbares hat. Also man kann nicht einfach nur wie in der mündlichen Epoche sagen, ich habe irgendwas gesagt und so weiter und andere Dinge behaupten oder eben einfach Sachen so flüssig weiterdrehen, sondern es gibt eine größere Haltbarkeit und Nachprüfbarkeit in der Epoche.
Ja, eine Nachlesbarkeit, eine Kommentierbarkeit. Ja. Ja, zum ersten Mal auch die Idee, dass Bücher besser werden, je jünger sie sind und nicht unbedingt schlechter werden, wie man es in der Antike gedacht hat. Mit jeder Abschrift werden neue Fehler gemacht. Aber immerhin, die Verbesserbarkeit lebt von der Kommentierbarkeit und Kommentierbarkeit ist eine Form von kritischer Kontrolle.
Wann wird das datiert, diese Epoche des Buchdrucks 3.0, Menschheitsepoche 3.0?
Tatsächlich mit dem Auftauchen der beweglichen Lettern, das wäre der sichtbarste, der stärkste Moment, also 1520 und endet... Ja, vielleicht in 30, 40 Jahren. Also wir stecken natürlich noch mittendrin. Ja, es gibt keine harten Cuts. Man kann nicht sagen, Oktober 1873 begann die nächste Gesellschaft, also die Computergesellschaft, sondern diese vier Medienepochen überlagern sich gegenseitig. Wir haben es ja immerhin, das merkt man ja in unserem Gespräch, wir haben es immer noch mit dem Problem der Sprache zu tun.
Was, absolut.
Ja, wer meint was, wenn er welches Wort verwendet?
Meine Frage wäre jetzt eigentlich gewesen, nachdem Sie 4.0 ausgeführt hätten, wo sortiere ich eigentlich Radio ein oder das, was wir gerade machen? Denn wir sind zugleich völlig im Mündlichen, also ein Gespräch, das man exakt so, wie es geführt ist, eben nicht nachlesen kann und keiner weiß, was im Laufe dieses Gesprächs exakt passiert vorher, sondern man muss es erleben. Wenn man das so historisch zuordnet, Menschheitsepoche 1.0, die uns bereits seit 30.000 Jahren umfasst. Auf der anderen Seite mündet das Ganze in eine digitale Datei.
Also Radio ist eindeutig bereits 4.0. Es ist ein elektronisches Medium, elektronisch deswegen, weil es seine eigenen Schaltungen selbst, das heißt technisch, kontrollieren kann. Es ist Medium der Massenverbreitung, der Verbreitung von Kommunikation an denkbar jedermann, wenn auch in dieser berühmt immer wieder besprochenen Einkanal- bzw. Einbahnstraßenform. Ja, im Moment kann uns kein Hörer unterbrechen bei dem, was wir hier an schönen Ideen verbrechen, hätte ich fast gesagt.
Nur ich kann Ihnen ins Wort fallen.
Genau, Sie können das tun. Man muss es so sagen. Ich glaube, das Radio ist noch sehr stark davon geprägt, dass es sich vorkam lange Zeit wie eine Übersetzung von schriftlichen Produkten in eine Form von Zeitung, also Verzeitlichung, die nun nicht auf dem Papier, sondern im Medium des Äther stattfindet. Ja, und es ist erst ganz langsam hineingewachsen in seine eigenen elektronischen Wahrheiten, könnte man fast sagen, nämlich der extremen Verschaltbarkeit, Vernetzbarkeit von Kommentaren aller Art, von Musik, von Ton, also Musik von Sprache, von Nachricht und Werbung, von Unterhaltung und Ernst und so weiter. im Austausch mit den Hörern, die das hören. Ich meine, wir erinnern uns alle an die große These von Bertolt Brecht, der sich anhand des Radios in den 20er Jahren vorgestellt hat, dass bereits so etwas entstehen könnte wie das, was wir im Internet dann erst erlebt haben, nämlich Redakteure, die mit Mikrofon in der Hand durch die Straßen der Stadt laufen und den Bürger fragen, was er zu allen möglichen Sachverhalten der Welt sich denkt. Ja, genau. Und es sofort über den Äther geht.
Genau, ja? Da ging es ganz stark um Rückkopplung und um Teilhabe.
Genau.
Genau, aber das Radio selbst, das kann man ja ganz klar datieren, 20er Jahre. Aber wie datieren Sie die Entstehung oder den Beginn von Medienepoche, Menschheitsmedienepoche 4.0?
Ja, das ist leider nicht ganz einfach zu sagen, weil der entscheidende Punkt ist das Auftauchen der Elektrizität. Elektrizität heißt, dass instantane, in Lichtgeschwindigkeit mögliche Verbindungen auftauchen. Wir erreichen auf jedem Fleck des Globus jedermann jederzeit, das heißt instantan. Die Entdeckung von Marshall McLuhan war, dass damit sozusagen die eigentliche neue Medienepoche, die den Buchdruck hinter sich zu lassen erlaubt, begonnen hat. Es gibt aber nun dummerweise bereits im 18. Jahrhundert die ersten Formen des Nachdenkens über Elektrizität, ja, bei Novalis, auch bei Kant, wo Philosophen, Literaten darüber nachgedacht haben, was heißt das eigentlich, mit einem physikalischen Phänomen es zu tun zu haben, das mit der Gleichzeitigkeit von positiven und negativen Spannungen aufwartet. Das war man bei Kräften so nicht gewohnt. Da gibt es natürlich Kraft und Gegenkraft, ja, aber nicht die Gleichzeitigkeit von Plus und Minus als Bedingung des Fließens von Strom überhaupt. Kant hat dann seinen berühmten Versuch, negative Größen in die Weltweisheit einzuführen, geschrieben. Bei Schlegel, bei Novalis und so weiter finden sich Formulierungen dazu. Man müsste also sagen, naja, 4.0 beginnt Ende des 18. Jahrhunderts.
Auch ein Aufklärungsphänomen.
Ein Aufklärungsphänomen, also möglicherweise.
Und Aufklärung
das letzte Aufbäumen der Moderne ist die Aufklärung für mich. Also die Hoffnung darauf, dass Kritik und Vernunft noch ordnen können, was zu ordnen ist. Dann haben wir die Einführung des
Telegraphs. Aber wie sind die auf die Idee gekommen?
Die Humanisten, die Aufklärer?
Ja, die Aufklärer, Elektrizität zu träumen.
Das kann man so nicht sagen. Es gibt einige wenige, eher nicht aufklärerische, sondern kritische Geister, die gesagt haben, all das, was der Humanismus und die Aufklärung an vernünftigen Ideen der Gestaltung von Welt durch das Zu-sich-Kommen des vernünftigen Menschen produziert haben, scheitert oder erfährt gewisse Schwierigkeiten durch ein Verständnis von Natur, das jetzt nötig ist und mit diesem, sagen wir mal, fortschrittlichen, steigerbaren Sinn von Entwicklung und Geschichte wenig zu tun hat. Sobald Sie Plus und Minus als gleichzeitige Phänomene denken müssen, sind Sie aus der Entwicklungslogik raus und dann gibt es auch kein natürliches Ende qua Vernunft oder was auch immer mehr, an das die Aufklärer dachten. Aber um den Gedanken eben zu Ende zu führen, der zweite große Schritt, und es gibt 3, 4, der Start der nächsten Gesellschaft ist dann die Einführung des Telegraphs, 70er Jahre des 19. Jahrhunderts, des Telefons und des Radios in kurzer Folge, des Fernsehens, des Kinos etc. pp. Und dann erst kommt der Computer, ganz zu schweigen vom Internet. Also Computer in den 40er Jahren, Internet in den 80er, 90er Jahren des letzten Jahrhunderts. Und meine These, die ich gerne vertreten würde, ist, diese nächste Gesellschaft, wie Peter Drucker, ein kalifornischer, österreichischer Herkunft, Management-Guru das genannt hat, diese nächste Gesellschaft, die moderne Gesellschaft beerbt, entwickelt den Computer bereits als Form der Zähmung des eigentlichen Problems, nämlich der Möglichkeit instantaner, den Globus insgesamt erfassender Verbindungen. Ja, der Computer ist nicht die Schwelle, sondern er ist bereits eine Problemlösung, ganz zu schweigen vom Internet. Für das eigentliche Problem, dass jetzt jeder jederzeit über alles in Lichtgeschwindigkeit kommunizieren kann und dass dadurch die, ich sage mal, ruhigen Rhythmen von der Entwicklung von politischen Ideen, des Ausbaldoverns von Märkten, zwecks irgendwelche Investitionsprogramme, der Bildungskarrieren an Schulen und Universitäten, der Liebesgeschichten, ja, in eine enorme Turbulenz versetzt werden, des laufenden, ständigen Vergleichs von allem mit allem, dass all das, was wir uns mal gedacht haben im 19. Jahrhundert an Ordnung von Politik durch Demokratie, Ordnung von Wirtschaft durch Märkte, Ordnung von Bildung durch Versetzungskarrieren, in dieser schlüssigen, Klammer auf, vernünftigen, Klammer zu, Form nicht mehr funktioniert.
Also ich habe das Gefühl, dass ich zwar verstanden habe, was Sie beschreiben,
ja,
aber die Pointe habe ich nicht verstanden.
Die Pointe ist schlicht und ergreifend die, dass mit der Digitalisierung ein neuer, nochmal das Wort zu verwenden, ein neuer Überschusssinn auftritt, nämlich die Notwendigkeit in der Gesellschaft, damit zu Rande zu kommen, dass auch andere im Medium des Computers, im Medium des Internets ihre Kommunikationen, sei es alltäglicher, sei es professioneller, sei es beruflicher, politischer, ästhetischer, religiöser Art und Weise absetzen können.
Im Medium des Computers.
Im Medium des Computers.
All diese Dinge.
Und jedes einzelne kleine Individuum auf dem ganzen Globus irgendwie damit zurande kommen muss, dass mittlerweile 7 Milliarden Menschen gleichzeitig in diesem Medium irgendetwas veranstalten, was die eigenen Aktivitäten durchkreuzen kann, irrelevant machen kann, möglicherweise auch anreichern kann.
Beeinflussen kann.
Und das war in der modernen Gesellschaft durch das Auftauchen des Buchdrucks auch schon der Fall, allerdings in einer ganz anderen Form, nämlich in Form der durch Autorität ausgestatteten Schrift, ja, massenhaft verbreitet im Buchdruck, durch extrem verlangsamte Formen der Rezeption und auch der Produktion, sodass also wir Zeit und Ruhe hatten, damit zurande zu kommen. Diese Zeit und Ruhe haben wir heute nicht mehr.
Wir sind immer noch dabei, oder ich jedenfalls, immer noch dabei, ein bisschen besser zu verstehen, was diese Epoche 4.0 ausmacht, also die Epoche der Digitalisierung. Wenn man historisch interessiert ist, dann klammert man sich so ein bisschen an Daten, also an Jahreszahlen, zu denen sich irgendwas Entscheidendes geändert hat. Also 4.0 hat begonnen zum Teil Ende des 18. Jahrhunderts und zum Teil mit der Erfindung des Internets in den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts. Das ist eine Range von Jahreszahlen, die 200 Jahre umfasst. Ja. Vielleicht kann man ein bisschen genauer werden, wenn man sich andere Merkmale noch anguckt, die Digitalisierungsepoche ausmachen. Was könnte das denn noch sein? Also Beschleunigung einfach?
Nein, glaube ich nicht. Davon hat man auch in der späten Moderne gesprochen, mit dem Auftreten der Eisenbahn.
Und vor allem reden alle seit der Moderne, egal wann man sie beginnen lässt, immer von Beschleunigung.
Also für mich keine sehr
1900 hat sich alles beschleunigt, 1850 hat sich alles beschleunigt, in den 20er hat sich alles beschleunigt.
Also ich glaube, es gibt auch bei Platon auch schon Beschwerden darüber, dass die Aristokraten immer beschleunigt in seine Akademie kommen und wissen wollen, welche Geheimnisse er dort zu verbreiten hat.
Weil der so hektischen Schrittes ging.
Ja. Nein, ich will mich darüber nicht lustig machen. Das ist der Beschleunigungstopos, ist natürlich ein ganz großer seit den 70er, 80er Jahren des 18. Jahrhunderts. Nein, ich glaube, wenn Sie die Hand auf ein Datum legen wollen, dann taugt, denke ich, das Auftauchen der Rede vom nervösen Zeitalter etwas. Und das war 1875 bis 1885, also die Zeit, in der Nietzsche gewirkt hat und die Zeit vor allem, in der Hoffmannsthal gewirkt hat, der dieses Stichwort vom nervösen Zeitalter geprägt hat. Und darunter waren zwei Dinge zu verstehen. Einerseits die Entdeckung des Nervensystems auf der neurophysiologischen Ebene, inklusive der jetzt auftretenden Krankheiten wie Hysterie zum Beispiel, Neurasthenie und solchen Dingen. Ja, es sind unsere Nerven, die uns krank machen können, konnte man plötzlich sagen. Und andererseits die Beobachtung von Urbanisierung, Industrialisierung, Elektrifizierung der Stadt mit dem dramatischen Ergebnis, dass man plötzlich auch nachts arbeiten konnte, weil man Licht hatte. Ja? Und damit einer hohen Nervosität des städtischen Lebens, nervös jetzt im Sinne auch von Baudelaire, ja, der daran die Moderne festgemacht hat, oder im Sinne von Benjamin, der Flaneur, ja, der versucht, mit der Reizfülle der Stadt fertig zu werden durch ein betont langsames und souveränes Auftreten.
Indem man Tempo rausnimmt.
Ja, es gibt ein großartiges Buch über das nervöse Zeitalter von Joachim Radkau.
Bielefelder Historiker,
der das sehr genau beschreibt und der eine ganze Reihe von Bildern findet, mit der diese Zeit damals beschrieben wurde, die man fast 1:1 in die Gegenwart übersetzen kann. Also bei Wired, ja, in diesem kalifornischen Magazin, das möglicherweise am besten verantwortlich dafür ist, die Tonfälle der Beschreibung dieser digitalen Gesellschaft zu finden, genauso wiederfindet wie damals.
Ja, ich verstehe das alles, es irritiert mich dennoch, denn das klingt jetzt wieder wie Nachdenken über die Moderne, nicht Nachdenken über die Digitalisierung. Hofmannsthal hatte keinen Computer.
Ja, das liegt daran, dass der Begriff der Moderne nun wiederum auch schillert. Wenn Sie Archäologen fragen, dann hat die Moderne begonnen, als der erste Mensch ein Werkzeug in die Hand nahm. Verdammt lang her. Wenn Sie Marshall McLuhan fragen, dann beginnt die Moderne in der Tat mit Gutenberg und der Erfindung des Buchdrucks. Baudelaire setzt die Moderne mit der Urbanisierung an. Er hat keinen Begriff, er braucht auch keinen für die Zeit davor. Und natürlich gibt es in der Kunstgeschichte die Idee, dass die Moderne mit Schönberg und mit Malevich eigentlich erst begonnen hat. Das sind alles Begriffe, die ich als Versuche der Selbstbeschreibung einer nervös gewordenen Gesellschaft akzeptiere, denen ich aber einen kulturwissenschaftlich überprüften bzw. eingebürgerten, sollte man besser sagen, Begriff der Moderne entgegensetze. Und dann sage ich, die Moderne dauert vom 16. Jahrhundert bis in die Gegenwart.
Womit ich aber dennoch noch immer nicht verstehe, was das mit der Digitalisierung zu tun hat, an die ich jetzt zumindest mal laienartig erstmal denke. Also denn all diese Phänomene, die Sie beschreiben, sind 100 Jahre und älter und erklären mir nicht so richtig, wie, um mal einen Bereich rauszugreifen, sowas wie Öffentlichkeit sich verändert unter digitalen Bedingungen.
Ich glaube, der Punkt, der da relativ schwer zu verstehen ist, ist die Langsamkeit der Veränderung in eins mit der Dramatik des Auftretens neuer Apparate, wie vor allem das Smartphone, ja, das, glaube ich, am meisten verändert hat, die Art und Weise verändert hat, wie wir leben. Man hat also lange Zeit gedacht, dass der Computer nichts anderes als eine Maschine zur wiederum Verbesserung der vernünftigen Moderne, der auf Vernunft zulaufenden und immer wieder katastrophalen Moderne, muss man genauer sagen, gewesen ist.
Etwas, das auch in Ihrem Buch aufscheint als Projekt der Moderne, wobei das eher ein Zitat ist, würde ich mal sagen, einer anderen Theorie.
Ja, das ist ein Zitat, das im Wesentlichen auf Jürgen Habermas und dann noch weiter auf die Aufklärungsphilosophen zurückgeht und das darauf abstellt, dass die Moderne sich zum ersten Mal vorgestellt hat, dass die gesamte Weltbevölkerung in alle sozialen Systeme, die die Gesellschaft zu bieten hat, inkludiert, also eingeschlossen werden kann. Jeder nimmt an Politik teil, das hieß Demokratie. Jeder nimmt an Wirtschaft teil, das hieß Marktwirtschaft. Jeder nimmt an Bildung teil, das hieß allgemeiner Schulzwang. Jeder kann in ein Museum gehen, ob er will oder nicht, hätte ich fast gesagt. Ja. Das hieß dann, das hat kein Programm Ästhetik für alle. Ja. Das hat keinen eigenen Namen, sondern wird bereitgestellt. Und jeder kann glauben. Ja, nicht mehr der Priester verwaltet den Zugang zu Gott, sondern die eigene Seele ist verantwortlich für den Zugang zu Gott. Eine dramatische Veränderung mit der Konsequenz, jeder hat auf eine gleiche und möglichst freie Art und Weise dann später sogar ein Recht darauf, an Gesellschaft beteiligt zu werden.
Das wäre das Projekt der Moderne.
Das wäre das Projekt der Moderne. Und wir merken, dass dieses Projekt der Moderne...
Und eingeschrieben ist diesem Projekt auch gewesen ein »Es wird immer besser«.
Es wird immer besser und jede Katastrophe ist sozusagen die Nachwirkung von irgendwelchen archaischen Tendenzen, die man dann doch wieder überwinden kann zugunsten des nächsten Fortschritts. Und wir stellen heute, jetzt muss ich mich allerdings ein bisschen ins Spekulative begeben, noch mehr als bisher sowieso schon, wir stellen heute fest, dass dieses Projekt der Moderne, die gesamte Bevölkerung einzuschließen, also teilhaben zu lassen, schwierig zu realisieren ist. Ja, es fallen immer mehr Leute raus. Man spricht nicht umsonst von the digital divide, also der digitalen Spaltung. Die einen haben Geräte, die anderen haben keine Geräte. Aber das ist noch nicht einmal so richtig gemeint, weil das noch interessantere Phänomen ist, dass die Gesellschaft sich in Form von Netzwerken reorganisiert, die per se exkludierende Effekte haben. Am Netzwerk der Mafia, am Netzwerk einer Deutschland AG, am Netzwerk, sage mal, bestimmter politischer Bewegungen, ja, kann eben nicht jeder teilnehmen. Die leben prinzipiell davon, dass sie einige einschließen, die dazugehören wollen, und alle anderen ausschließen.
Ich muss trotzdem oder würde gerne vorschlagen, einen kleinen Bruch zu machen,
ja,
um so ein ganz bisschen konkreter zu werden oder ein bisschen mehr zum Anfassen auch in die Hand zu kriegen. Nämlich einerseits das Thema ein bisschen einzuengen auf Öffentlichkeit unter digitalen Bedingungen. Mich interessiert ganz stark, was die gegenwärtige, digital geprägte Öffentlichkeit unterscheidet von ihren Vorläufern. Oder was ist anders? Was erleben wir gerade? Und vielleicht ist ein Weg, ein bisschen darüber zu reden, dass ich so ein paar Vorurteile oder scharfe Thesen Ihnen hinwerfe. Eine, die mir jüngst erst wieder begegnet ist, ist, dass in der Öffentlichkeit, die durch Digitalisierung geprägt ist, durchs Internet, durch verschiedene Plattformen, nicht zuletzt durch die genannten Netzwerke, Facebook, Twitter, Instagram, dass die durchzogen sei von Fake News. Ganz anfällig für Fälschungen, ganz anfällig für Verdrehung von Wahrheit. Im Gegensatz zum Zeitalter des gedruckten Worts, Zeitungen und so weiter, zur Epoche des gedruckten Worts, Nachprüfbarkeit, geeicht auf Wahrheit. Und geeicht auf Wahrheit ist jetzt ein wörtliches Zitat aus einer Rede, die kürzlich in der Öffentlichkeit gehalten wurde, und zwar in der Paulskirche, und zwar von Aleida und Jan Assmann, die kürzlich erst den Friedenspreis des deutschen Buchhandels bekommen haben. Da fand sich auch diese These wieder. Das Zeitalter des Buchdrucks ist geeicht auf Wahrheit, während die digitale Öffentlichkeit im Augenblick Tür und Tor geöffnet habe der Fälschung und der Verdrehung von Wahrheit. Ist das eine These oder eine Sichtweise, mit der Sie was anfangen können?
Das ist auf jeden Fall eine Beobachtung, die zunächst mal zutrifft, die man nur teilen kann, die aber so ein paar Aspekte hat, die ich dann nicht teilen würde. Erstens glaube ich nicht, dass man das Phänomen der Fake News als derartig neu beschreiben kann. Wir hatten im 19. Jahrhundert, im 18. Jahrhundert Man denke nur an die Dreyfus-Affäre. Skandale, von denen man nie genau wusste, was da Fake News und was da Wahrheit ist. Das Wort der Fama, des Gerüchts, ist ein uraltes Wort, das die Römer und die Griechen bereits beschäftigt hat, von dem man bei Homer, bei Herodot und so weiter nachlesen kann, dass das Gerücht, also die vermutet wahre, aber möglicherweise falsche Nachricht, ja natürlich zum Ausbrechen von Kriegen führen kann, weil es die Leute erregt hat, weil sie wütend wurden und weil sie zu ihren Waffen gegriffen haben, wenn die Gelegenheit sich bot und ins Feld gezogen sind.
Man kann aber argumentieren, dass es heute viel, viel schneller geht, eben durch diese Smartphones, in denen ich ein Bild auf Instagram ganz, ganz schnell bearbeiten kann. Oder anderes Beispiel, das politisch relevant gewesen ist vor wenigen Wochen, Monaten. Kleiner Film aus Chemnitz kursiert in der Welt und niemand weiß so genau, ob der nun bearbeitet ist oder nicht. Und das wird dann innerhalb kürzester Zeit zu einer politischen Frage, ob es sich um das Original handelt oder nicht, ob es sich um Fake handelt oder nicht.
Ja, es geht schneller und es kann auch schneller wieder korrigiert werden. Das in meinen Augen interessante Phänomen ist, wie entstehen diese Blasen von Leuten, von Gruppen, von Milieus, von mir aus von Netzwerken, in denen die Fake News als solche fast um jeden Preis geglaubt werden sollen und wollen. Ja? Und da wird es, glaube ich, interessant, weil da kann man sagen, haben wir ein doppeltes Phänomen. Die eine Seite des Phänomens, oder besser gesagt zwei Seiten eines Phänomens. Die eine Seite ist die Überforderung durch die Vielfalt an Informationen, die man durch ein, ich sage mal, gelassenes Erkunden des Netzwerkes erleben kann. Die Überforderung dadurch, ständig mit Informationen konfrontiert zu sein, die sich widersprechen, von denen man nicht weiß, wer sie in die Welt gesetzt hat, die man sich selbst kontrollieren kann und die von daher den Eindruck erwecken, man ist irgendwie alleine gelassen mit seiner eigenen Überforderung und stürzt sich deswegen, je nachdem wie groß der Druck ist, je nachdem wie groß die Not ist des Verstehen-Wollens oder des Nicht-mehr-Verstehen-Könnens, stürzt sich deswegen in das, was man immer schon mal gerne glauben wollte. Ja, es gibt von William James, Grundlagenwerk der Psychologie, von William James, ja, 1890, den schönen Satz.
Der irgendwo, Bruder von Henry James.
Also der Bruder von Henry James. William James ist der Mitbegründer der pragmatistischen Psychologie. Gibt es den schönen Satz, wir würden als Menschen alles glauben, wenn wir nur könnten. Und diese Blasen, die sich um Fake News herum bilden, sind Milieus von Leuten, die das gerne glauben wollen, was sie glauben wollen, weil sie diese Fake News als Einwand gegen eine Welt, die sie nicht mehr begreifen können und auch nicht mehr begreifen wollen, kultivieren können im wahrsten Sinne des Wortes. Ich meine, all diese Worte wie Lügenpresse und Elite und was da alles im Schwange ist, sind ja Worte, die beschreiben, dass man mit den Diskursen, mit denen die Gesellschaft im modernen Modus einer vernünftigen Öffentlichkeit sich selbst informiert, überfordert ist. Man ist überfordert, weil man nicht mehr die Arbeit findet, die man sucht. Man ist überfordert, weil man nicht mehr mit einer Bevölkerung zu tun hat, die man, was weiß ich, für homogen halten kann oder sonst etwas und kippt zurück. Plakatiere bewusst oder bin bewusst plakativ, kippt zurück in die Pflege von Fake News, ja, die im Wesentlichen davon lebt, nicht, dass man sie selber glaubt, sondern dass sie von anderen geglaubt, also geteilt wird.
Hängt damit auch ein anderes Urteil über den gegenwärtigen Zustand der digitalisierten Öffentlichkeit zusammen, nämlich, dass die zu Hysterie neigt, also dass es zu schnell zu hoch dreht und so weiter?
Ich denke schon, ja. Wobei ich nicht ganz sicher bin, wie weit diese Hysterie nicht eine Fremdbeschreibung ist. Also wir erleben das ja an unseren eigenen, ich beispielsweise an meinen E-Mail-Aktivitäten oder Twitter-Aktivitäten. Dieses Leben in einer Welt der digitalen Apparate, der elektronischen Medien, ist ein Leben, das den Dauerkontakt ermöglicht, zum Teil auch erzwingt und von uns nur, und das ist mir wichtig, von uns nur kontrolliert werden kann, wenn wir den Dauerkontakt nach unserem eigenen Rhythmus mitmachen. Was die einen als Hysterie beschreiben, das dauernde Antippen der eigenen Smartphone-Oberfläche, ja, ist für die anderen eine beruhigende Maßnahme des Feststellens des Umstandes, ist jetzt nichts Entscheidendes passiert. Alle Familienmitglieder bewegen sich in ihren gewohnten Umständen, in den Behörden, in den Sekretariaten der eigenen Behörde, ist alles gut. Ja, und man kann sich wieder den analogen Aktivitäten zuwenden, denen man sich zuwendet. Sprich, wir sind einerseits, das muss man auch sagen, wir sind einerseits fasziniert davon, wie schnell wir uns in der Familie und im Beruf miteinander vernetzen können und versuchen andererseits die Möglichkeit der raschen Vernetzung auf Abstand zu halten, indem wir uns dessen vergewissern, dass nichts Beunruhigendes passiert ist. Das können wir nur, indem wir, ne, unsere Smartphones abrufen und dann wieder unseren gängigen Aktivitäten nachgehen.
Das klingt jetzt wie eine empathische, eine einfühlsame Beschreibung oder Erklärung dafür, was andere Leute als Smartphone-Sucht beklagen. Sie erklären, warum ich ständig in mein Telefon gucke.
Ja, also für diese Beschreibung kann ich nichts. Sie ist nicht von mir. Wahrscheinlich bin ich selber süchtig. Ja, die Süchtigen, sie erkennen ja nicht, dass sie es sind. Solange man glaubt, dass man die Dinge im Griff hat, also die Kontrolle hat, hält man sich ja für frei von den schädlichen Effekten, wobei genau das der Einstieg in die Droge ist. Ja, das wissen wir seit Bateson, der das am Beispiel des Alkohols beschrieben kann. Ja, wenn jemand vor einem Glas Alkohol sitzt und sagt, ich kann dich trinken, weil du wirst mir nichts anhaben und es dann trinkt, wird man eben auf die Art, genau auf diese Art und Weise zum Alkoholiker. Ja.
Weil es dann so weitergeht.
Weil es dann so weitergeht. Ne? Also für diese Beschreibung kann ich nichts. Ich teile sie, ich kann sie akzeptieren. Mir fällt nur auf, dass sie oft eingehängt wird in die parallel laufende Beschreibung der Banalität der ausgetauschten Nachrichten. Stehe gerade auf dem Broadway, esse einen Hotdog. Mhm. Wen interessiert das? Ist dann sofort die Frage der Hysterie- und Suchtbeschreiber. Aber immerhin, es ist in dieser nervös gewordenen oder immer schon nervös gewesenen Welt eine wunderbare kleine Nachricht, die anderen sagt, ich bin noch da, ich interessiere mich für das, was ihr treibt. Ich glaube auch, dass ihr euch für das interessiert, was ich treibe. Ich schicke euch dieses Foto und jetzt esse ich weiter. Ja? So. Und das ist, ich sage das nochmal, eine beruhigende Form der Vernetzung im beunruhigenden Medium des Computers.
Und wenn man jetzt noch einmal fragt, wie man unter solchen Bedingungen eine funktionierende Öffentlichkeit zustande bringen will, wie soll das gehen? Also eine Öffentlichkeit, die unter diesen Bedingungen, so wie auch Sie gerade gesagt haben, anfällig ist für Fälschungen oder für Fake, anfällig ist für Hysterie und anfällig für, wie soll ich sagen, also für banale Dinge, die süchtig machen können.
Ich glaube, es hilft, den Singular zu vergessen. Nicht von der Öffentlichkeit im Singular, sondern von den Öffentlichkeiten zu sprechen und dann zu sehen, dass es politische Öffentlichkeiten, ästhetische Öffentlichkeiten, Bildungsöffentlichkeiten, religiöse Öffentlichkeiten, sogar Öffentlichkeiten für das Rechtssystem, habe ich mir sagen lassen, da gehöre ich jetzt nicht dazu, gibt. Das heißt, dass die Leute ziemlich genau wissen, wofür sie sich interessieren und dann immer in der Lage sind, solange man nicht in diesem Zustand der Bedrohung und Überforderung operiert, immer in der Lage sind, hin und her zu switchen zwischen dem, was man gerade tut und dem, was man nicht tut, um zu gucken, was taugt das noch, was ich gerade tue. Also ich würde von den Öffentlichkeiten im Plural reden und dann finde ich es interessant, wie das übrigens der Soziologe Gabriel Tarde bereits um 1910 gemacht hat, finde interessant, darauf zu schauen, in welchem Rückkopplungsprozedere sich das eigentliche Publikum, also die Teilöffentlichkeit, wenn Sie so wollen, und die jeweiligen Lieferanten von Meinungen, also ein Theater oder eine Partei oder eine Kirche oder eine Universität oder sonst ein Sender von Informationen bewegen, nämlich in einer Rückkopplung, die sehr eng ist und die sich gegenseitig laufend daraufhin kontrolliert, was ist interessant, was ist kontrollierbar, was führt weiter, was ist Unterhaltung, was ist Werbung, was ist möglicherweise eine Nachricht, die in der Tat vieles zu verändern droht oder erlaubt oder verspricht. Ja, sodass ich letztlich nicht dieser einen Öffentlichkeit nachgehe, die dann stellvertretend für die gesamte Gesellschaft die Vernunft dieser Gesellschaft zu entwickeln hat, wie man das bei Habermas nachlesen kann, sondern den vielen Öffentlichkeiten eher über den Weg traue, die durchaus unvernünftig ihren jeweiligen Interessen folgen und sich wechselseitig hochschaukeln, aber auch wieder bremsen und dämpfen können.
Und dann wird trotzdem eine funktionierende Serie von oder Ensemble von Öffentlichkeiten daraus.
Funktionierend nur in dem Sinne, dass es die gibt, aber ob die irgendeinen positiven Beitrag zu irgendetwas leisten, außer die Aufmerksamkeit zu bündeln, würde ich jetzt nicht behaupten.
Ihre Perspektive ist auch davon geprägt, zumindest eingangs in Ihrem Buch legen Sie ausdrücklich nochmal Wert darauf, dass Digitalisierung der Gesellschaft, dass dieser Ausdruck Digitalisierung der Gesellschaft in zwei Richtungen funktioniert. Die Gesellschaft wird digitalisiert und die Digitalisierung wird vergesellschaftet, könnte man sagen.
Die Gesellschaft ist der Akteur der Digitalisierung. Jeder digitale Apparat muss ja eingerichtet werden. Es gibt diese wunderbare Geschichte, dass in den Krankenhäusern dieser Welt der Computer 40 Jahre gebraucht hat, um aus den Kellern der Rechenzentren sich raufzuarbeiten bis an das Bett des Patienten. 40 Jahre. Ja? Das heißt, es gibt einen Akteur, der sich dafür interessiert, den Computer einzusetzen. Und gleichzeitig, das zeigt dieselbe Geschichte, ist der Computer das Medium, das die Gesellschaft, jetzt im Genitivus Objektivus, die Gesellschaft digitalisiert. Damit letztlich, wenn man das beides zusammenzieht, digitalisiert die Gesellschaft sich selbst. Wir haben also jede Form von Kontrolle obwohl wir gleichzeitig
wir darüber reden. Wir im Sinne von wir Menschen.
Wir, also wir Menschen in dieser Gesellschaft, obwohl wir gleichzeitig zu Recht darüber reden, dass die Computer zunehmend kontrollieren, wie wir mit den Computern umgehen.
Das würde ich mir wünschen, könnten Sie jetzt noch mal ein bisschen ausführen, insbesondere wenn Sie noch mal an den Untertitel Ihres Buches denken, der so poetisch klingt, die Lücke, die der Rechner lässt, eine Anspielung unter anderem an Alexander Kluge, die Lücke, die der
Teufel lässt.
Teufel lässt. Ja, also hier ist der Teufel der Rechner. Was ist denn die Lücke, die der Rechner lässt?
Die Lücke, die der Rechner lässt, ist ganz simpel der Moment, in dem ich mich entweder für oder gegen das Nutzen eines Computers entscheide.
Einfach Smartphone ausmachen, sowas ist damit gemeint.
Das ist unter anderem damit gemeint.
Offline-Diät, solche Sachen. Offline-Diät und so weiter.
Ja, das, soweit wir das überhaupt noch kennen und können. Aber der springende Punkt daran ist, dass die Reichweite der Online-Kommunikation für mich nur verständlich und kontrollierbar wird, wenn ich offline gehen kann. Ich brauche also die Distanz des einen gegenüber dem anderen. Die Lücke, die der Rechner lässt, ist die Lücke, in der die Gesellschaft mit ihren überlieferten Formen von Politik und Wirtschaft und Recht und Religion und so weiter und Familie mit ihren überlieferten Formen versucht, diese überlieferten Formen sei es zu bewahren, sei es zu verändern, zugunsten eines Lebens in und mit dem Computer. Das heißt, jetzt auf Deutsch gesagt, keine einzige Software, kein einziger Algorithmus kann uns sagen, wie Wirtschaft oder Politik oder Familie zu funktionieren hat, sondern alle diese digitalen Apparate und elektronischen Medien müssen darauf warten, dass irgendjemand und irgendetwas in der Gesellschaft eine Idee dazu hat, wie man damit umgehen kann und wozu man das gebrauchen kann.
Ist das nochmal so ein kleiner Appell an sowas wie menschliche Freiheit, Handlungsfähigkeit?
Ja, wenn man so will, aber so emphatisch würde ich gar nicht werden wollen, weil diese Freiheit ja begrenzt ist durch die Möglichkeiten, die dann in der Technik auch weitgehend vorreguliert sind.
Also die Lücke, die der Rechner lässt, ist nicht riesengroß.
Die Lücke, die der Rechner lässt, ist nur die Lücke der Gestaltung von bestimmten Softwarepaketen und der Verwendung von diesen Softwarepaketen. Die Lücke, die der Rechner lässt, ist nicht die Frage, kann ich dem Computer noch ausweichen? Das geht nicht mehr.
Es gibt eine andere Wendung, über die ich immer wieder zu meiner Freude gestolpert bin in Ihrem Buch. Das ist einfach die Wendung von der nächsten Gesellschaft. Ich weiß gar nicht, ob das ein Zitat ist oder nicht. Das klingt so leicht nach gar nicht liberaler, sondern fast schon linker Utopie oder sowas. Die nächste Gesellschaft. Oder ist das einfach eher so eine nüchterne Erwartung, dass auch noch was kommt?
Es ist beides. Also es ist eine Formulierung von Peter Drucker oder auch Peter Drucker, einem Management-Guru, der das schon 2001 in einem sehr schönen Artikel als Stichwort für eine Gesellschaft, die in allen ihren Professionen, das heißt auf allen komplexen Berufsfeldern, von der Armee über die Kirche bis zur Wirtschaft, Computer einsetzt. Und mich hat es überzeugt, weil eine der wesentlichen Formen, in denen wir mit dieser digitalen Gesellschaft umgehen können, die Kontrolle des jeweils nächsten Schrittes ist. Das heißt, ich frage mich nicht mehr wie in der Moderne, was wird aus mir in 3, 4, 5 Jahren, sondern ich frage mich zunehmend, was tue ich jetzt und wie komme ich von da zum nächsten Punkt.
Eine Frage habe ich noch. Zu Beginn unseres Gesprächs haben Sie darüber geredet, wie Sie digitale Geräte zwar benutzt haben, aber nicht unbedingt was Digitales getan haben. Und daran erinnert, dass das Digitale dann erst passiert und sich gefragt, dass sie nicht genau wissen, welches Gerät eigentlich mitgeschrieben hat, was sie heute gemacht haben. Dieses Mitschreiben von Geräten, von den Tätigkeiten von uns Menschen, das kann einem ja nicht zu Unrecht als Kontrolle vorkommen. Also wir fühlen uns kontrolliert. Alles Mögliche, was ich tue im Netz, habe ich die realistische oder nicht realistische Befürchtung, das wird irgendwo mitgeschrieben, die Kontoauszüge, die ich angucke, wie oft ich die Netzwerke aufmache. Ich weiß, dass es irgendwo verzeichnet wird in dieser Big Data Welt. Ich weiß nur nicht, ob irgendjemand mal sinnvoll darauf Zugriff haben wird. Es gibt einen Philosophen, der auch zu Beginn unseres Gespräches schon mal vorkam, Gilles Deleuze, und ich habe uns beiden versprochen, dass er noch mal vorkommen wird im Gespräch. Der hat schon zu Beginn der 90er Jahre einen winzigen Artikel geschrieben mit dem Titel Postskriptum über die Kontrollgesellschaft. Und eine Figur, die da auftaucht, ist die der elektronischen Fußfessel, die ich jetzt einfach mal so zur Metapher mache, nämlich zur Metapher, dass wir Menschen überall kontrolliert werden können. Nicht einfach nur, wenn wir festgesetzt werden im Gefängnis, sondern eben mobil kontrolliert werden können. Und wenn man jetzt ganz lose assoziiert, dann könnte man behaupten, dass wir alle mit den Smartphones, die wir in unseren Hosentaschen umhertragen, dass wir dann so eine Art von luxuriöser, netter, freundlicher, aber potenzieller elektronischen Fußfessel mit uns rumtragen, die uns kontrolliert. Ist Ihnen das zu pessimistisch als Sichtweise auf unser digitalisiertes Leben oder können Sie damit was anfangen?
Naja, eine Fußfessel lebt ja davon, dass sie mir jemand umlegt und damit meinen Bewegungsspielraum definiert und jede Verletzung der Definition sanktionieren kann. Ja, wenn ich mit dem Smartphone rumlaufe, dann kann ich mich hinbewegen, wo ich möchte. Ich kann es ausschalten, ich kann es einschalten, ich kann es verwenden, das kann ich nicht verwenden. Da ist dann noch keine Einschränkung zu sehen.
Man kann sagen, ich habe es mir freiwillig gekauft. Aber ich habe sofort den Einwand, dass es ja auch einen immensen sozialen Druck gibt, Smartphones zu besitzen. Denn ich kann an x Sachen nicht mehr teilhaben ohne. Und ich werde protokolliert.
Ja gut, aber sie müssen auch angezogen durch die Gegend laufen und dürfen nicht nackt durch die Gegend laufen. Also von daher sehe ich da jetzt keinen so großen Unterschied. Was ich spannender finde, was diese Fußfessel-Metapher lebendiger zu machen erlaubt, sind Lesegeräte, die wir verwenden. Vor allem Lernsoftware, die wir verwenden. Ja, wo meine Lehrer überprüfen können, mit welcher Geschwindigkeit ich meine Bücher lese, wo ich verharre, wo ich nicht verharre, bis hin zum Blick, ja, bis hin zur Blickrichtung, die durch die Webcams mitverfolgt werden kann, um zu sehen, ob ich diagonal lese oder Zeile für Zeile lese. Da hat man eine sehr, sehr eng gekoppelte Feedbackschleife zwischen Gerät meiner Verwendung und dessen, der meine Verwendung definieren kann, die in der Tat sehr viel mit Kontrolle zu tun hat.
Allerdings kann ich ja sowas auch freiwillig sogar sozialisieren, indem ich das in sozialen Netzwerken teile, wie weit ich mit der Lektüre welchen Buches.
Das finde ich jetzt das Spannende an dem Stichwort Kontrollgesellschaft. Ich glaube, das wäre falsch verwendet und so war es von Deleuze auch, wenn ich mich recht erinnere, gar nicht gemeint. Falsch verwendet, wenn man meinen würde, die Kontrolle sei unilinear, würde nur von einer Richtung laufen. Computer kontrollieren Menschen. Es wird viel interessanter zu sagen, dass wir in einer nächsten Gesellschaft leben, die eine Kontrollgesellschaft ist, in der die Frage, wer wen kontrolliert, mit zu den spannendsten Fragen gehört, die wir überhaupt haben.
Also die Frage, wer wen kontrolliert, Mensch-Maschine, aber auch Menschen untereinander.
Also kontrollieren Maschinen Menschen, ja, in den Fällen, die wir gerade genannt haben, auf jeden Fall. Kontrollieren Menschen Menschen, auf jeden Fall. Politik, viele Formen von Wirtschaft, viele Formen von Recht sind nichts anderes als Formen von Kontrolle. Ja. Aber umgekehrt, wie ist es jetzt mit den Menschen? Können auch Menschen Maschinen kontrollieren? Antwort ja, indem sie entscheiden, wann sie einsetzen, wann nicht. Und das ist für mich der entscheidende Punkt, können Menschen möglicherweise eine Form von Neugierde auf sich selbst entwickeln, die es ihnen erlaubt, Dinge an sich zu entdecken, die der Maschine entzogen werden können. Ich gehe sehr gerne ins Theater und ich verfolge mit großem Spaß die jetzt mittlerweile 30-jährige Geschichte der Ablösung des Sprechtheaters durch das Performance-Theater. Ja, im Sprechtheater haben sie Menschen auf der Bühne stehen, die durch ihre artikulierte Sprache zu kontrollieren versuchen, was sie an Situationen umgibt. Und dann gibt es eben bei Schnitzler und bei anderen wunderbare Formen, in denen gezeigt wird, dass diese Kontrolle illusionär ist, dass eine Tragik oder eine Komödie sich unabhängig von Intentionen entwickelt. Wenn Sie in eine Performance-Aufführung gehen, dann sehen Sie dort kaum noch jemanden, der spricht. Sie sehen Körper, die sich auf schräge Art und Weise bewegen. Sie sehen Lichteffekte, die aus diesen Körpern ganz andere Aspekte heraus zu beleuchten vermögen, als man sie vorher gesehen hat. Sie sehen Begegnungen, die in der Luft hängen sozusagen, dann doch stattfinden. Sie sehen einen fragilen, einen prekären, einen zerbrechlichen Menschen, der Wetware, Nassware ist. Ja? Und der von sich, von seinem Körper, von seinem Gehirn, von seiner Leber, von seiner Niere weiß, dass all das Dinge sind, die ihn auszeichnen und die eine Maschine erstmal nicht auszeichnen. Wir entwickeln gegenwärtig Formen jetzt nicht unbedingt der direkten Kontrolle von Maschinen, aber Formen der Aufmerksamkeit auf uns selbst, nicht zuletzt angeregt durch die Neurowissenschaften, Formen der Aufmerksamkeit auf uns selbst, die unsere Welt reicher machen, sodass diese einseitige Verbindung von Maschine und Mensch nach dem Motto, die Maschine kontrolliert mein Handeln, sich partiell auflöst in der Entdeckung, dass wir vieles andere tun, außer zu handeln.
Jedenfalls, wenn die zentrale Frage ist, wer kontrolliert wen, das gibt mir Hoffnung, denn das bedeutet auch Handlungsspielraum und Aushandlungsspielraum.
Ja.
Ich danke ganz herzlich, lieber Herr Becker, fürs Gespräch.
Gerne.